Ja, moin zusammen und herzlich willkommen in der Energiezone, eurem Podcast für alle, die Energie nicht nur verbrauchen, sondern auch so richtig verstehen wollen. Heute gibt's wieder handfesten Deep Dive in die Welt der Erneuerbaren und smarter Geschäftsmodelle und der Frage, wie kriegen wir die Energiewende eigentlich richtig auf die Spur? Ich bin Ilan, einer der Gründer von ONU Energy und ich unterhalte mich hier regelmäßig mit den spannendsten Leuten aus der Branche, Unternehmer, Investoren, Tech-Nerds und allen, die das Thema nicht nur von der Seitenlinie aus beachten. Mein Co-Host Alex Graf, macht das auch. Heute eine Folge mal wieder mit mir. Also ich habe einen Gast dabei, den ihr vielleicht schon kennt. Stefan Müller, Gründer und Vorstand von der Enerpark AG, einem der führenden Unternehmen für so große Solarparks in Europa. Und ja, fast genau ein Jahr nach seiner ersten Folge ist er zurück. Das war damals die Folgenummer Energiezone 37, die wir am 27. Februar 2024 gepublished hatten. Und falls ihr da nochmal zurückblättern wollt, dann hört da rein. Ist auf jeden Fall super Anknüpfung an das, was wir da vorher besprochen. Also höchste Zeit für ein Update. Wir sprechen mit Stefan natürlich wieder ziemlich breit über die aktuellen wichtigen Themen der Energiewirtschaft. Also sowas wie Netzausbau und Infrastruktur. Sind wir 2025 endlich weiter im Vergleich zu vor einem Jahr oder immer noch im Behördendschungel? Speicherlösungen und technologische Innovationen. Warum Batteriespeicher jetzt, also laut ihm, in fast jede PV-Anlage gehören und was Enerpark dazu so macht. Und ja, Finanzierung, Zinsen und politische Rahmenbedingungen. Also was heißt der Zinsrückgang für die Erneuerbaren zum Beispiel? Und dann auch, ja, mittlerweile Dauerbrenner, beliebtes Thema, Groß- versus Kleinanlagen. Also lohnt sich PV auf dem eigenen Dach noch oder und für die Gesellschaft oder solltet ihr lieber auf die Enerparks und Flexpowers, also Armani Jonas von Flexpower hatte das bei ihr in einer Folge gebracht, dieser Welt setzen. Also Ohren auf, Ladegerät rein, jetzt geht's los mit Stefan von Enerpark. Let's roll! Moin Stefan!
Moin.
Danke für die Einladung.
Sehr schön, dass wir uns wieder sehen.
Zum zweiten Mal wieder hier in Hamburg sein darf mit dem schönen Blick. Wir haben uns vor 2 Wochen auf dem Handelsblatt Energiegipfel getroffen.
Fand ich sehr spannend übrigens.
Genau. Und da kam uns die Idee, wir machen mal eine Update-Folge. Ist jetzt schon wieder fast ein Jahr her, dass wir gesprochen haben. Also du warst auch noch mal im Panel und du warst immer wieder irgendwie präsent im Podcast. Aber so eine richtige Enerpark-Folge, die ist jetzt schon wieder fast ein Jahr her.
Sehr schön. Freuen wir uns natürlich drauf. Aber auch zurück zu diesem Handelsblatt-Gipfel. Also das war für mich schon mal spannend, weil da hat sich dann so die eine Welt mit der anderen Welt so getroffen. Also die Verteilnetzbetreiber mit uns Erzeugern. Hui.
Ja.
So, und das fand ich ganz spannend. Ich meine, normalerweise, wenn ich auf eine Konferenz gehe, dann kenne ich irgendwie, oder mich kennen 80% und ich kenne 50 oder wie auch immer. Und da kein.
Ja.
Und das war, ich fand es sehr spannend, weil man auf die Leute zugehen musste. Und wir haben uns ja auch mit jemandem unterhalten. Sachsen Energie war hochinteressant. Gespräch. Ja. Fand ich total spannend.
Fand ich auch. Ja, ich, also mein Eindruck war auch, also es gab irgendwie tolle Keynotes und so insgesamt war die Stimmung, also zumindest sozusagen innerhalb der Energiewirtschaft, gar nicht so schlecht, wie sie manchmal da draußen im Äther so ist, sodass viel erreicht wurde eigentlich auch in der Legislaturperiode und so weiter, aber ich finde den Handelsblatt-Energiegipfel wirklich immer eine super Plattform.
Also ich fand es auch gut, was du eben sagtest, ist mir auch aufgefallen, also ich glaube, alle Panels waren. Also es gab keine Diskussion über Erneuerbare. Also das Ob ist ja, also das nur das Wie war irgendwie die Diskussion. Und das waren auch ziemlich klare Ansagen. Das war also auch von Lobbyverbänden, die gesagt haben, wir wollen grün werden, ja, also unsere Mitglieder. Und auf der anderen Seite auch Fridays for Future dort, auch ganz unterschiedliche Menschen auch. Mhm. Das wurde, glaube ich, alles sehr, sehr gut aufgenommen. Also, wie gesagt, ich glaube, wir finden alle zusammen.
Cool, ja, das freut mich zu hören. Also vielleicht nochmal ganz kurz als Einleitung vorweg für alle, die Enerpark noch nicht ganz so kennen, es gibt ganz viele eingefleischte Energiezone-Hörer, die jetzt total wissen, worum es geht, aber vielleicht kannst du einen ganz kurzen Recap nochmal geben, Überblick, was ihr macht und vielleicht auch, wie sich das Unternehmen entwickelt hat jetzt die letzten Monate, wo wir nicht gesprochen haben.
Ja. Ja, also wie gesagt, die Enerpark ist ein Unternehmen, was sich sehr stark fokussiert auf Solarkraftwerke. Alles, was so ab der Größenordnung 10 Megawatt, das ist eigentlich so unser Home-Turf, wie man so schön sagt. Das sind so die Bereiche, wo wir aktiv sind. Ich glaube, im Unterschied zu vielen anderen Unternehmen sind wir einer der wenigen, die in der gesamten Wertschöpfungskette aktiv sind. Das heißt also, wir machen die Projektentwicklung selber. Wir machen die Planung, den Bau auch physisch selber mit eigenen Teams, eigenen Maschinenparks. Wir haben 50 Kabelfräsen, 100 RAM-Maschinen, also alles, was es so an Hardware auch gibt, was man braucht. Die ganze Betriebsführung machen wir selber, auch mit eigener Software, eigenen Leuten, eigenen Serviceleuten draußen. Das gesamte Investment, die gesamte Steuerung, also wir bringen das Eigenkapital rein und alles, was mit dem Thema Energiehandel zu tun hat. Also zusammengefasst kann man sagen, wir haben eigentlich nur noch zwei Schnittstellen da draußen und einmal ist es der Landbesitzer, also Fläche, und auf der anderen der Stromabnehmer. Und in der Mitte versuchen wir alles selber abzudecken. Haben immer wieder Überschneidung auch mit einigen Firmen aus der Startup-Szene, wo wir auch mit Software zusammen natürlich arbeiten. und das ist dann auch ganz spannend, ne? Weil wir versuchen schon immer wieder einen Fokus zu haben. Lass uns das alles insourcen, lass uns das selber machen.
Klar. Ich würde 2,5 sagen, es könnte ja natürlich auch so ein Energieservice-Anbieter wie die ONU Energy sein.
Ich glaube, mit einigen deiner Mitbewerber haben wir, glaube ich, auch einige Projekte am Laufen, wo es genau um dieses Thema geht.
Ja.
Behind, before the meter, genau. Energiemanagement für Batteriesysteme und so weiter.
Ja, genau, super. Rückblick auf die letzte Folge. Du hast vor einem Jahr ungefähr gesagt, dass dein Ziel für 2040 ist, 1000 Gigawatt erneuerbare Energien in Deutschland. Habe ich natürlich sofort den Titel genommen, weil es sich total gut macht. Bleibst du bei dieser Vision oder hat sich da irgendwas dran geändert?
Ach nee, also ich glaube, das kann man schon als Zahl so lassen. Wenn man sieht, wo wir jetzt Ende 24 stehen, ich glaube, du hast die Zahlen wahrscheinlich besser als ich, aber ich würde mal sagen, wir sind über 60% erneuerbar. Wir wollen bis 2030 80 haben. Da kommen wir ganz locker hin. Also das wird mit einer Geschwindigkeit, wenn wir diese 20 Gigawatt jetzt rein im PV-Bereich hinkriegen, im Windbereich sind unglaublich viele Baugenehmigungen erteilt worden. Also da passiert auch richtig was. Alles, was im Speicher ist, können wir vielleicht auch nochmal andeuten.
Ja,
also was da auch nochmal passieren wird, wird dazu führen, dass dieses Thema und was ja auch alle draußen auch beschäftigt, dieses Thema Baseload, obwohl es diesen Baseload, glaube ich, in der Abnahme so gar nicht mehr gibt. Aber wenn jemand das haben will, können wir das heutzutage anbieten. Also ich glaube, die Zahl ist weiterhin gut. Ich glaube, wir werden schneller vorankommen. Wird es dazwischen nochmal ein paar Rechts- und Linksabbieger geben, die zum Beispiel sehr stark auf Speicher setzen, Primär-, Sekundär- oder Energiemanagement-Thematiken, wo vielleicht noch weitere Zubauten werden, Zubauten dazukommen. Ich glaube, Behind the Meter wird sich ganz viel auch tun. Das ist ja so dein Thema. Aber das sehe ich schon ganz, ganz stark. Was das für einen Einfluss auf die Infrastruktur hat, wird auch nochmal spannend.
Ja. Ja, also Behind the Meter, ich glaube, vor allem ist ein Incentive-Thema. Die waren ja auch bei uns schon im Podcast und mit denen partnern wir. Also wir sehen uns da schon auch sozusagen als Partner von den Behind the Meter-Optimierern. Wir gehen ja eher so in die Beschaffungsoptimierung und also bei ONU Energy und deswegen ist das eigentlich ein ganz gutes Partnering, auch was wir da angefangen haben jetzt. Vor einem Jahr hattet ihr ungefähr 3,5 Gigawatt Innerpark-Kapazität am Netz. Wie sieht's heute aus? Habt ihr eure Ziele erreicht?
Also wir sind sehr gut vorangekommen. Ja. Wir sind jetzt über 4,2 oder sowas. Also wir haben letztes Jahr 650 plus minus fertiggestellt. Alle noch nicht richtig am Netz. Das muss man auch ganz klar sagen. Also es gibt bei uns immer zwei Zahlen, die wichtig sind. Einerseits, was ist fertig gebaut und finanziert? Und was ist denn wirklich physisch am Netz? Ne? Und wenn du dann unsere Energiehändler fragst, dann interessieren die Anlagen nicht, die vielleicht schon ausgezahlt sind. Oder wenn die nicht am Netz sind, dann bringen die erstmal nichts. Ja. Aber für uns ist das trotzdem auch schon eine Zahl, mit der wir auch ganz gut arbeiten. Also wir haben unsere 4,12 Gigawatt erreicht. Wir wollen dieses Jahr, wenn alles gut geht, eher mehr machen noch. Wir haben auch erstaunlicherweise viele Projekte, die jetzt im Frühling schon losgehen, also jetzt im Januar schon voll weiter. Baugenehmigung da, Projekte in der Bauphase. Also wir spüren schon, dass da auch eine gewisse gute Dynamik entstanden ist, gerade bei dem Thema Bauämtern und Baugenehmigung.
Verstanden. Und wenn du diese Zahlen sagst, also wenn wir sozusagen von Enerpark-Kapazität sprechen, sind das dann alles Assets, die ihr selber haltet oder auch, ihr macht ja sozusagen manchmal auch Auftrags-
Ja, nee, das sind alles Assets, die wir selber halten. Die anderen zähle ich denn auch so jetzt in so einem Gespräch nicht so richtig mit, sondern die bauen wir auch sehr unterschiedlich. Also wir haben zum Beispiel einer unserer Kunden, der Projekte Ready to Build kauft, ist Inka, also der Investmentarm von IKEA. Ich glaube, das habe ich letztes Mal auch erwähnt. Und da passiert es schon mal, dass sie sagen, könnt ihr die Anlagen bauen für uns. Das machen wir auch, aber das ist dann nicht so ein klassischer All-in-GU. Sondern die haben die Module eingekauft, die haben die Wechselrichter eingekauft und wenn das EPC Lite oder EPCM, das ist eine Dienstleistung, mit der wir auch gut Geld verdienen, aber primär ist das nicht unbedingt unser Ziel. Aber je mehr wir in dieses Thema Ready-to-Build verkaufen gehen, kommt man natürlich auch mit Firmen zusammen, die das nicht können. Ja, Portugal haben wir an Sonnendix verkauft, das machen die alles selber. Also das ist was anderes.
Ja. Got it. So, wenn man über Solar-PV redet, auch bei uns im Podcast immer wieder, ist ja ein großes Thema auch die Modulpreise oder die Komponentenpreise. Da machen wir es ein bisschen größer, nicht nur die PV-Modulpreise. Wir hatten letztes Jahr schon total stark gefallene Preise von Solarmodulen. Da war noch diese ganze Geschichte mit die Lager in Rotterdam seien voll und werden abverkauft irgendwie und so zu Dumpingpreisen. Wie hat sich das entwickelt? Das ist ja auch nicht mehr ganz so wichtig, nicht mehr 50% oder sind irgendwie nur 25 oder vielleicht 20% von den Gesamtkosten, aber vielleicht kannst du nochmal einen Überblick geben über den Markt. Gab es da eine Stabilisierung oder wo stehen wir da?
Ja, also erstmal hast du es eben schon gesagt, das Modul spielt eigentlich gar nicht mehr so die entscheidende Rolle. Es wird nicht 20%. Das ist, glaube ich, bei uns spielt es noch eine größere Rolle, als wenn du jetzt mit Philipp Schröder 1,5 oder mit Enpal redest, weil die natürlich einfach, das Volumen an dem Verkauf ist eigentlich viel, viel höher. Also in diesem Basket ist ja noch Elektroladesäule drin oder noch eine Wärmepumpe oder sowas als Paket und deshalb spielt das Modul eigentlich fast keine Rolle mehr.
Ja, und die müssen sehr teuer aufs Dach klettern, da wollte ich auch noch gleich mit dir drüber reden.
Und ich würde erstmal sagen, dass diese Preise sind jetzt ein bisschen gestiegen, das ist gerade auch so ein bisschen rumgegangen, das hat was auch mit der Exportfinanzierung aus China zu tun, also man hat im Endeffekt die Förderung für Export von Solarmodulen reduziert, die Unterstützung, und dadurch sind die Preise ein bisschen gestiegen. Also es sind so ein paar Zahlen rumgegangen, 10-20%, und das kommt, glaube ich, ganz gut hin, also das kann man so auch ganz gut feststellen. Ich glaube, der große Unterschied, und da bin ich jetzt auch sehr hart, den ich, glaube ich, damals noch ein bisschen weicher formuliert hat, die Geschichte, macht es Sinn, in Europa eine Fertigung aufzubauen? Bei den Preisen nicht. Und auch der Zug ist abgefahren. Also es gibt heute keinen relevanten Hersteller von Maschinen oder Zuliefererindustrie mehr, die nicht irgendwas mit China zu tun haben. Das heißt also, wer heute auf der grünen Wiese, und das war ja noch eine Diskussion vor einem Jahr, vielleicht eine Modulfertigung oder eine Zellfertigung aufbauen will, aus meiner Sicht wird man diese Preise nicht erzielen können. Und mal schauen, was jetzt Green Deal in Europa auch noch eventuell passiert, also mit lokalen Ausschreibungen, lokale Produkte. Das könnte ich mir noch vorstellen, dass es vielleicht asiatische Hersteller gibt, die eine Modulfertigung hier aufziehen und die Zellen rüberbringen. Aber auch die gucken sich halt einfach die Lohnkosten an und die gucken sich auch die.
Aber sowas wie in Südeuropa Zellfertigung, also wo irgendwie, keine Ahnung, ich sag jetzt mal Italien oder Spanien oder so, wo wirklich sozusagen nochmal ein anderes Dargebot ist. Also ich habe nämlich, also ich weiß nicht, was sagen, wie viel Full Disclosure ich mache, aber ich war jetzt, sagen wir mal, im Herz, war ich noch bei so Hintergrundgesprächen, wo auch so Chatham House Rules in Berlin irgendwie Leute aus der Politik waren und da ging es ganz konkret um wieder nach Europa holen und ganz genau irgendwie sich die Produktionskapazitäten weltweit angucken und auch Prognosen über die nächsten 20, 30 Jahre, auch sozusagen geopolitisches Risikomanagement und so weiter. Aber das würdest du sagen, sozusagen bei den Preisen?
Genau, aber das sind ja zwei Punkte, die du gerade angesprochen hast. Es gibt einmal, macht es kommerziell Sinn, ja, und da gab es ja schon auch große Ankündigungen. Herbert Diess war ja sehr stark involviert in dieser Idee und der hat klipp und klar gesagt, solange das Modul unter 10 Cent irgendwie zu kaufen ist, macht das in Europa keinen Sinn, egal wie effizient man das aufstellt. Und dem würde ich zustimmen. Macht es aus strategischen Gründen Sinn oder Resilienzgründen Sinn, das zu tun? Ganz klar. Bin ich auch dafür. Wir wissen nicht, was geopolitisch da auf uns zukommen wird, aber das hat sicherlich einen Einfluss. Aber auch hier glaube ich, wenn man sich aktuell anguckt, was jetzt gerade passiert ist mit Batterie und auch Intel, die ganzen Geschichten, die haben natürlich einen Einfluss auf die Politik und ich glaube nicht, dass da sich ein wie auch immer gearteter Wirtschaftsminister hinstellt und nochmal einen Ribbon-Cut macht und 500 Millionen irgendwo reinsteckt. Das sehe ich nicht. Da bin ich, glaube ich, mittlerweile so, dass ich sage, der Zug ist abgefahren.
Okay, ja. Wir hatten damals auch über so Ost-West-Ausrichtung von Anlagen und Tracking-Systeme gesprochen. Habt ihr in die Richtung weitergearbeitet? Also sozusagen, die Frage soll so ein Segue sein auf, was sind die Marktwerte von Solarproduktion, weil wir haben ja durch den ganzen Zubau und so sicherlich auch irgendwie eine andere Wertigkeit von PV-Strom, der mittags produziert wird versus an den Randstunden und so.
Genau. Also es hat ja immer was dazu, wie stabilisieren wir unser System? Und Photovoltaik ist, sage ich immer, ist systemprägend geworden. Und das hat natürlich einen Einfluss einmal auf der Erzeugerseite und auch auf der Abnehmerseite. Mhm. Auf der Erzeugerseite ist dieses Thema Ost-West oder auch hochkant aufgebaut, gibt ja auch ein paar Agri-PV-Geschichten, die so laufen, oder auch das nachgeführte System, die haben alle ihren Sinn. Das glaube ich auch, dass das gemacht wird. Wir selber sind ein bisschen davon ab, von Ost-West, ist einfach auch schwieriger zu bauen, schwieriger zu warten, wenn man überlegt, dass dann 500 Meter ein Streifen Ost-West mit 4 Modulen rechts-links gemacht wird, da versucht man ein Modul zu wechseln oder einen Wechselrichter oder da unterzukommen. Das ist nicht ganz trivial. Wir sehen, dass dieses Thema Tracker ganz klar in den Vordergrund kommt. Wir brauchen natürlich dann automatisch ein bisschen größere Fläche, aber wir haben eigentlich ja kein Flächenproblem und es gibt auch noch genügend Grundstücke und genügend Flächen, auch Brownfields, die man dafür noch ganz gut nutzen kann. Also ich bin ganz fest der Meinung, dass das verstärkt jetzt kommen wird. Unbedingt nicht überall. Wenn das schön eben und keine Verschattung ist, kann man das, glaube ich, sehr gut machen. Also ein bisschen Herausforderung hat man da, aber technisch sehr gut umsetzbar.
Mhm. War ja auch schon, so wie ich euch verstanden hatte, schon lange auch eine Expertise von euch, schwer zu entwickelbare oder schwerer zu entwickelnde Flächen.
Also wir haben keine Angst vor schweren Flächen, sage ich immer. Weil ich habe eben gerade heute auch die Einführung, das Onboarding unserer neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
gemacht. Ja, die habe ich am Eingang gesehen.
Genau, das sind auch mal wieder zehn Leute, die angefangen haben. Und da habe ich das Gleiche gesagt. Wir haben ja auch viele Projektentwickler. Also erstmal ist jede Fläche kann man Solar bauen. Punkt. Ist immer nur die Frage, wie viel zahle ich für das Grundstück? Also wie viel muss ich dafür investieren? Das ist eigentlich der Punkt. Und es ist relativ klar, wenn ich eine schöne ebene Fläche ohne Verschattung habe und der Boden ist super, dann gibt's halt den Betrag X. Und wenn es eine schwierige Fläche ist, dann ist es halt X minus 10, 20, 30, 40 Prozent. Das muss man ganz klar sagen. Aber technisch haben wir keine Angst vor schwierigen Flächen, sag ich mal so.
Sehr gut.
Kiesgruben und was es alles gibt oder auch
alte Flughäfen.
Sehr wellige Länder. Kampfmittelthemen sind immer wieder schöne, spannende Themen, die aber auch so ein Projekt auch spannend und interessant machen, ne? Und auch glaube, dass unsere Teams das auch irgendwie cool finden.
Ja. Ich gucke mir gerade, das ist jetzt wirklich komplett sozusagen Side Note, Klammer auf. Guck mir gerade mit Freunden so eine größere Fläche in Nordbrandenburg an, sozusagen so, also aus der Stadt raus und was anderes machen. Vielleicht müssen wir da auch mal sprechen. Da gibt es, glaube ich, die schwer zu entwickelbare Fläche, aber es ist eine große Fläche und ich kann man da irgendwie über Solar-PV noch sozusagen mehr rausholen aus dem aus dem Grundstück.
Das geht.
Okay, du hast Mitarbeiter eben. Also ich habe wirklich beim Eingang war so eine große Runde, wusste ich mich so durchwurscheln. Da wurde irgendwie eine Einführung gegeben, wo alles ist und Sicherheit und so weiter. Seid ihr gewachsen? Also Mitarbeiter also versus letztes Jahr?
Ja, also wir haben letztes Jahr, glaube ich, nochmal 70, 80 Leute dazugekriegt.
Okay, also 20% oder 15, 20%
gewachsen. Genau. Das ist auch nicht einfach, ne? Also so ein Onboarding hinzukriegen, das muss schon extrem gut strukturiert und organisiert sein. Sonst kriegst du die Leute einfach nicht effizient in die Teams integriert. Das heißt, wir machen eben einen ganzen Onboarding-Tag. Ich mache grundsätzlich immer 1,5 Stunden, erkläre den Leuten, warum Enerpark, was machen wir bei der Enerpark, verweise mal auf die Podcasts und sag, hör mal OMR oder Energiezone.
Ja, hilft.
Ja, wir schicken das auch den Leuten auch zu, ganz am Anfang, wenn sie unterschrieben haben und sagen, hey, nehmt euch die Zeit, hört mal zu. Weil da einfach eine gute Zusammenstellung ist, das ganze Know-how. Und das glaube ich, ist, dass das hilft. Aber wir führen die auch natürlich durch das Gebäude. Wir haben für jeden, der neu anfängt, einen Buddy, der sozusagen den auch an die Hand nimmt. Der oder die Person dann auch Fragen beantwortet, die man vielleicht so einfach nicht so stellen kann. Also wie wird das mit Reisekosten gemacht oder keine Ahnung.
Ja, also spannend. Jetzt weiß ich auch, warum deine Folge so gut performt. Also immer noch. Also sozusagen, du bist eine der bestlaufenden Folgen bei
uns. Das freut mich.
Von daher schick uns gerne alle die Leute, die über die anfangen. Finden wir gut. Ihr habt kürzlich, also ich habe so ein bisschen Recherche betrieben, vorhin natürlich, um mich vorzubereiten, mit Quadragon einen eigenen Batteriespeicher entwickelt sogar,
ja.
oder?
Ja.
Wie wichtig sind für euch strategisch Speicher? War vielleicht, also vielleicht nochmal wichtiger als letztes Jahr, oder?
Absolut. Also es sind ja zwei unterschiedliche Themen. Wir haben einmal den Quadragon von Next hier aus Seevetal. Und dann natürlich der Großspeicher, nennen wir ihn mal, wo 40 Fußcontainer, 10 Stück davon hingepflanzt werden. Mhm. Das eine ist ein ganz klassischer Tag- und Nachtspeicher. Wir haben ja auch einen Eigenverbrauch innerhalb der Solarparks. Mhm. Und dadurch, dass das in der Summe jetzt im Verhältnis zur Erzeugung nur 0,% sind, guckt man da vielleicht nicht drauf. Aber dadurch, dass wir 34, 35, 38 Cent zahlen, weil das eben ein Kleinverbraucher ist, nachts, macht das schon Sinn. Und so haben wir dann mit Next zusammen diesen Quadragon entwickelt. Das ist ein 10-Fuß-Container, 500, 600, 700 Kilowattstunden Speicher. Der wirklich Plug and Play ist, von der Ferne gesteuert werden kann, mit einem Betonfuß, mit einer Wasserkühlung, haben dann doch noch auch noch durchgesetzt, dass wir auch noch einen Schnelllader damit rangebaut haben, weil wir unsere Fahrzeuge jetzt auf Elektro umstellen werden. Und das ist so, das läuft wie eine Maschine. Also das geht wirklich, jeden Monat wird da einer dazu gebaut und einfach nur angedockt an Systemen. Mhm. Und da werden wir sicherlich dieses Jahr mal gucken, 40, 50 oder noch mehr nochmal bauen. Das sind die kleinen 10-Fuß-Container.
Aber das ist nur für euch, ne? Das ist jetzt sozusagen
nur für uns,
was ihr vermarktet
sozusagen. Genau. Aber, und das kannst du dir denken, wenn du natürlich mit einem, wie mit dir sprichst und sagst ja, Moment, 50 oder 100 von diesen Dingern, 700 Kilowattstunden, da fängt dann der Energiehändler an, schon ein bisschen zu zittern und zu sagen, sag mal, kann ich da nicht drauf zugreifen?
Ja.
Ja. Haben wir auch vor, aber erstmal geht's prinzipiell wirklich Tag und Nacht. So, das klappt schon mal sehr gut. Die andere Geschichte ist, wir sehen natürlich die ganzen Diskussionen über negative Preise. Wir müssen uns da auch ganz klar drauf einstellen. Wir haben aber auch die ersten Baseload PPAs unterschrieben schon. Das heißt, es ist relativ klar, dass heute fast jede PV-Anlage mit Speicher zusammen auch schon in der Baugenehmigung beantragt wird. Wir haben auch alle Parks analysiert, das sind ja ungefähr 400, die uns gehören in Deutschland, und haben uns dann gefragt, okay, wo haben wir den Netzanschluss, wo kennen wir den Verteilnetzbetreiber gut, wo würde die Baugenehmigung das passen, wo haben wir noch Flächen frei und so weiter. Und da kam relativ schnell nochmal 150 bis 200 Anlagen, wo man auch noch einen guten Speicher in Größenordnung von 5 bis 10 Megawatt irgendwie Megawattstunden reinsetzen kann. Das Spannende ist, dass die Banken zugestimmt haben, weil sie natürlich auch Interesse haben, dass es nochmal eine Refinanzierung eines bestehenden Parks gibt. Das heißt, von der Seite passt das super. Technisch würde ich sagen, nicht ganz einfach. Liegt einfach daran, dass der Markt momentan sehr, sehr mit Anfragen überschwemmt. Und das heißt, wenn wir eine Anfrage beim Netzbetreiber stellen, beim Verteilnetzbetreiber, dann kriegt man nicht sofort eine Antwort. Aber ich bin der Meinung, dass der neue PV-Park klassisch wird wie die Innovationsausschreibung beim EEG immer mit PV und Speicher zusammen. Also in der Kombi, das ist relativ standard.
Ja. Weil du gerade Baseload PPAs gesagt hast, ja auch wie gesagt bei uns ein Thema. Also die Systeme, die ihr da verbaut, die sind ja also sozusagen, wenn man in Stundensystemen denkt oder so, dann habt ihr 1, 2, 3, 4 Stunden Systeme vielleicht
genau,
sowas.
Genau.
Also ihr kommt jetzt noch nicht sozusagen dahin, dass ihr das so dimensioniert, dass ihr komplett sozusagen PPA, Baseload.
Nee. Also es hat natürlich was mit den Batterietypen, mit der Technik auch zu tun. Aktuell würde ich sagen 2 bis 4 Stunden, das ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter Wert. Und damit kann man aber, glaube ich, schon sehr, sehr gut arbeiten. Also wir haben die ersten Anlagen, sagte ich eben, im Baseload, wo wir die PV-Anlage und den Speicher so dimensioniert haben, dass wir die Hälfte von der gebauten Kapazität als Baseload anbieten können.
Wow.
Genau. Aber jetzt muss man auch sagen, wir kaufen natürlich und gerade unsere Energiehandelsplattform, die Sunic, kauft und vermarktet natürlich auch Windenergie.
Ja.
Das heißt, da in der Kombination kriegen wir es ganz gut hin.
Ja.
Und es kann auch mal passieren, dass man vielleicht dann doch Graustrom dazu muss, den man dann mit Zertifikaten auch grün macht.
Ja.
Also das ist dann, da ist jeder PPA, also auch hat auch eine andere Dynamik
daran. Ja, super spannendes Hintergrundgespräch gerade geführt. Ich würde vielleicht irgendwann auch mal die Sunic interviewen sozusagen spezifisch.
Da würde ich, glaube ich, das finde ich auch spannend, weil das jetzt auch, das ist so speziell geworden, dass ich da auch manchmal irgendwie ausschalte, ne, weil ich das so tief da auch nicht einsteigen kann. Also ich merke halt, dass alles mit Solar kenne ich. Batterie kann man sich ganz gut einlesen, aber auch da treffen schon unterschiedliche Welten. Und wenn man dann das Thema Energie hat, irgendwie nimmt es nochmal ein völlig anderes Thema.
Ja. Nee, aber nur sozusagen spannend, was du jetzt sagst, bedeutet ja im Prinzip fundamental, dass Sonne und Wind gut zusammenpassen, super, sozusagen in ein Portfolio, ja, und dass man dann damit perfekt irgendwie strukturiert Dinge anbieten kann, ja, Produkte schneiden kann und so. Das ist sozusagen das, ja, was ich daran nochmal bemerkenswert finde. Netzanschluss, also ganz Thema Markt und Netzausbau, haben wir am Handelsblatt auch hoch und runter drüber gesprochen. Großes Hindernis ist natürlich Netzausbau gewesen und lange Wartezeiten auf Netzanschlüsse. Hat sich da versus letztes Jahr was getan? Wie blickst du da? Ich meine, ihr hängt ja da total auch davon ab. Also eure ganze Kalkulation, ihr habt so eine Größe, dass ihr irgendwie eure Pipeline so ausstellen könnt, dass ihr Wahrscheinlichkeiten, wie wahrscheinlich kommt dieses Projekt sozusagen, damit reinrechnet, hast du im letzten Podcast erwähnt. Wie guckst du da? Hat sich das verbessert, verschlechtert oder?
Also wir haben halt einfach 800, weiß nicht, 55, ich weiß es nicht genau, Verteilnetzbetreiber. Und es gibt, sag ich mal, ein Drittel, die halt eher kleiner sind und auch vielleicht mit der Dynamik nicht so zurechtkommen. Das haben wir auf dem Gipfel auch so ein bisschen gemerkt, wenn du mit den Leuten gesprochen hast. Wir haben aber auch mehr und mehr von diesem mittleren Segment, die vielleicht so ein bisschen zurückhaltender waren am Anfang, die aber auch eine Chance sehen, da was Richtiges draus zu machen. Mhm. Also ich will nicht sagen, dass es extrem besser geworden ist. Es wird weiterhin ein Riesenthema sein und ich bin in meiner Meinung, Netztransparenz ist einfach extrem wichtig und eine Pflicht für uns, sonst wird das nicht funktionieren. Und es ist halt ein regulierter Markt und da gibt's keine Geheimnisse. Also ist alles der Teil der kritischen Infrastruktur, verstehe ich alles, ja. Aber ich glaube, das kann man anders lösen. Und wir merken bei diesen Gesprächen, auch der Müller von der Bundesnetzagentur war ja auch da, und man hört so zwischen den Zeilen raus, dass eigentlich alle auch das Thema verstanden haben. So, ist eben die Frage, wie schnell geht's voran? Ein weiterer Punkt ist, dass dieser Paragraph 8, dieser Überbau oder E-Pooling oder Netzpooling, wie man es nennen soll, das ist jetzt ja in diesem Strompreisebegrenzungsgesetz, so heißt das, auch durchgekommen. Also da zähle ich eigentlich noch viel, viel mehr drauf. Ich glaube jetzt nicht, dass wir unbedingt beim Netzausbau besser wären. Ich glaube auch, dass das eine Weile dauert, dieses Thema Digitalisierung und Netztransparenz hinzukriegen. Aber wenn wir es schaffen, auf einen Netzanschlusspunkt eine höhere Leistung raufzubauen, die wir auch begrenzen, das ist, glaube ich, der einfachste Weg. Und das würde schlagartig bedeuten, dass alle Netzanschlusspunkte, die wir haben, ich sage jetzt mal, so ein Bauchgefühl, ein Drittel mehr Leistung aufnehmen können.
Ein Drittel.
Was richtig viel ist, oder noch mehr. Weil wenn du dir Solar und Wind anguckst übereinander und noch einen Speicher ranbaust, dann kannst du da auch noch mehr drauf machen. Kannst du auch die doppelte Menge drauf machen. Und das könnte auch wirklich ein Gamechanger werden.
Aber warum ist das eigentlich so? Also sozusagen, weil man so konservativ überdimensioniert hat, weil man Angst hat, da noch sozusagen man muss nur noch lernen, wie funktioniert dieses
System. Genau. Ja. Ne, das meine ich eben. Also man hat uns ja so ein bisschen vor 10 Jahren so betrachtet wie ein fossiles Kraftwerk. Also Netzanschlusspunkt ist ja erstmal 10 MVA und hat dann auch gesagt, nee, ihr kriegt auch nur 10 MVA. Und die PV-Anlage darf nicht mehr. So, sie haben uns natürlich gesehen wie ein Strich, der produziert wird, also Kohle oder Kernkraftwerk oder wie auch immer. So, und haben dann gemerkt, dass wir aber nur tagsüber produzieren und nicht nachts und im Winter auch weniger. Und wenn du dann aber sagst, hör zu, ich begrenze einfach die 10 MVA und was ihr da vorne macht, ne, die Energiekapazität, das überlasse ich mal euch mit Steuerung von außen auf was notwendig ist, völlig klar. Aber ich kriege dann einfach die Hälfte der Energiemenge noch dazu, obwohl ich den gleichen Netzanschlusspunkt habe. Und wenn ich dann noch mit Speicher arbeite, 2-4 Stunden Verschiebung, dann kriege ich noch mehr rein. Und das finde ich total spannend. Wenn wir da es schaffen, jetzt auch diesen Weg nach vorne zu gehen mit den Verteilnetzbetreibern. Das sind gute Gespräche mit einigen, die sind sehr progressiv, die das ausprobieren wollen. Wenn das klappt und wir auch zügig vorankommen, dann ist das für Deutschland super.
Klar, weil man dann irgendwie wie so Leuchtturmprojekte hat und dann mit anderen sprechen können, hat auch gut geklappt. Schau mal, hier ist die Historie von und so. Ja. Cool. Auch so ein bisschen in die Richtung Regulierung. Die Duldungspflicht hast du letztes Mal in der Folge gemacht. Also du merkst, ich bin unsere alte Folge durchgegangen und habe geguckt, was könnte noch relevant sein. Und also weil politisch hat sich ja total viel gedreht seitdem. Und sag mal, wir waren zu dem Zeitpunkt in einer Phase, wo nicht so viel, also sozusagen, wo man nicht so entscheidungsfreudig war, bestimmte Dinge, und wollen wir hin und her, Kuhhandel, Politik, die eine Partei will das, die andere das. Sind wir da weitergekommen? Hat das geklappt?
Also zum Thema Duldungspflicht, wir sind 2 Schritte nach vorne gegangen, nicht den letzten, den haben wir noch nicht gemacht. Und zwar ist Folgendes entschieden worden, also vielleicht noch mal kurz als Zusammenfassung. Ja, also wir haben mal zwischen dem Solarpark und dem Netzanschlusspunkt einfach ein Mittelspannungskabel, was ich legen muss. Und jetzt kann ich den direkten Weg wählen und dann kreuze ich im Zweifelsfall 2 Länder, 2 Grundstücke. Weil der eine sagt, ist in Ordnung, ihr könnt dafür einen Betrag X haben, und der andere sagt, ich will keinen Solar, das ist alles Mist, und sagt pro Meter 10.000 Euro. Irgendeine verrückte Zahl. Mhm. Und schon ist das Projekt tot. Mhm. So, jetzt kann ich natürlich immer andere Wege finden. Ich kann diesen Nachbar oder diese Fläche umgehen und kann weiter nach rechts gehen. Dann zahle ich zwar mehr für die Kabellänge, aber ist bis jetzt auch funktioniert. Mhm. Aber der Widerstand hat dann doch teilweise zugenommen. Und jetzt hat man aber Folgendes gesagt: Man will also den Privatbesitzer nicht angreifen, sondern hat eine Duldungspflicht für den öffentlichen Bereich gemacht. Mhm. Das heißt, wenn ich nicht weiterkomme, weil da irgendjemand ist, der es nicht will, dann kann ich immer gucken, welche öffentlichen Wege sind denn da bis zu meinem Netzanschlusspunkt. Mhm. Und da gibt es eine Duldungspflicht. Mhm. So, und da gibt es auch einen fairen Preis, der ermittelt wird. Manchmal dauert es ein bisschen länger, weil es wieder öffentliche Hand, aber trotzdem ist das für uns schon mal ein gutes Zeichen. Das heißt, wenn wir eine PV-Anlage bauen, dann wissen wir auch, wir können die irgendwie anschließen. Mhm. Irgendwie kommen wir da schon hin. Kann ein bisschen teurer werden, kann weiter werden. So, und wir hoffen, das wäre unser Wunsch, dass das auch in diesem Privatbereich ist.
Ja. Meine naive Frage, hat dann automatisch jede Solaranlage einen Anschluss garantiert, weil sozusagen immer eine öffentliche Zufahrtsstraße oder so an jedes Grundstück?
Nee, das nicht. Aber im Endeffekt suchst du dir vielleicht auch schon deine Grundstücke so aus.
Ja, okay.
Also du musst immer privat irgendwie kreuzen. Aber manchmal ist es so, dass wir ja sogar auch mit dem Landbesitzer sprechen, der dann auch das nächste Landstück hat, was wir erstmal nicht brauchen. Mhm. Also da gibt es schon auch ganz gute Gespräche. Ich will nicht sagen, es geht automatisch, aber die Wege haben sich vereinfacht und sind beschleunigt worden dadurch. Das ist schon mal gut.
Mhm. Oberthema wirtschaftliche Entwicklung. Also wir haben zu einer Zeit gesprochen, wo die konjunkturelle Lage noch nicht so eingedunkelt war, wie sie jetzt ist. Oftmals, da wird ja auch immer viel in einen Topf geworfen und irgendwie die teuren Strompreise werden immer für alles verantwortlich gemacht. Interessante Analyse von Leon Hirth letztens gelesen auf LinkedIn, dass wenn man die Industriestrompreise, also sozusagen bestimmte Kategorie natürlich, irgendwie inflationsbereinigt, dass die gar nicht mal so hoch sind. Okay, gab auch starke Inflation und die Bereinigung, die macht dann wahrscheinlich auch viel jetzt. Aber
also es ist, glaube ich, so, dass man wirklich sich genau angucken muss, wie man diese Werte vergleicht. Und Leon Hirth ist ja eine super Quelle, der sich eben sehr viel damit beschäftigt. Oder Tim Meyer ist auch so einer, der so richtig tief reingeht und wo man dann mal so ein kleines Aha-Erlebnis hat bei LinkedIn, wenn man eine Kurve sieht. Ich kopiere die immer sofort, teile die auch hier intern, weil ich das mega spannend finde. So eine Kurve sagt dann eben doch mehr aus. Und wenn man die Quelle dann weiß man auch, wie sie zu bewerten ist. Aber ist natürlich ein Bashing gerade sehr stark, aber da stimme ich dir zu. Wenn man sich die genauer mal anguckt, dann stellt man fest, so weit sind wir gar nicht weg.
Genau. Nun hatten wir sozusagen eine Phase mit erhöhten Zinsen versus der ganzen Niedrigzinsphase davor. Jetzt haben wir uns da ein bisschen eingependelt. Da, wo wie Zinsen sind relevant für euch, weil ihr müsst finanzieren.
Ja.
Gab es da eine relevante Entwicklung bei euch, die sich verändert hat gegenüber dem letzten Mal, als wir gesprochen haben?
Ja, also wir sind natürlich in einer Traumphase unterwegs gewesen, als diese Nullzins war. Das ist schon verrückt gewesen. Der Peak ist runtergegangen. Wir sind wieder runtergerutscht. Ich weiß nicht, wo wir jetzt sind. So kurz über 3, würde ich sagen, wenn wir so eine Finanzierung machen, 3%. Und Tendenz weiter fallend. Also ich glaube, EU hat gerade wieder angekündigt, sie haben kein Problem, wenn die Zinsen weiter fallen, so glaube ich, war die Ansage. Und das spielt schon eine große Rolle für uns. Das ist ganz klar, weil über 20 Jahre sowas zu finanzieren und wer Zinsrechnung gelernt hat, weiß, dass es richtig teuer ist. Also jede 0,1%, jeder Basispunkt weniger bringt uns richtig was.
Ja, okay.
Und das ist schon wichtig.
Also eigentlich sozusagen versus letztes Jahr einen Boost zu erwarten, einen kleinen für die Branche, für sowohl Wind, also alles, was relevante Finanzierung ist.
Genau. Also ich denke mal, das gleicht sich vielleicht aus, dass mal ein bisschen Modulpreise sind vielleicht ein bisschen hochgegangen, haben ja auch wieder einen kleinen Effekt, und auf der anderen Seite dann Zinsen runter, ist, glaube ich, ein positiver Effekt für dieses Jahr.
Dann die ganze Veränderung, politischer Machtwechsel in den USA, ihr hattet ja mal ein USA-Geschäft gehabt, da habt ihr euch dann zurückgezogen draus, erfolgreich verkauft noch, das ist schon eine Weile her, aber wie blickst du auf, ich sag mal, globaler die Entwicklung wirtschaftlich und auch für die Märkte, in denen ihr präsent seid?
Also ich glaube, geopolitisch muss man einfach immer mit dem Auge am Markt sein. Was da auf uns zukommen kann, ob das jetzt Zölle sind in beide Richtungen, ob es da Veränderungen gibt, das hat schon einen riesen Einfluss. Es haben sich, habe ich gerade wieder gelesen, unglaublich viele Investoren aus Europa verabschiedet. Also alle großen Fonds sind irgendwie die letzten Jahre abgezogen. Kann auch wieder ein Vorteil sein, dass wieder Geld zurückgeht. Das glaube ich auch, dass es passiert. Europa ist weiterhin einfach stark. Und ich denke mal, dass es politisch, sagen wir mal, in die richtige Richtung geht. Ja, das muss ich jetzt politisch nicht gutheißen, aber was wir halt mitkriegen ist, dass zum Beispiel jetzt auch nach dem Ampelzerfall die Arbeit im Hintergrund weitergegangen ist. Mhm. Weil die alten Partner sind irgendwie dann doch die neuen Partner. Oder man weiß nicht, wer der neue Partner ist. Und das bringt halt jetzt nichts, politisch zu trommeln. Und auf einmal passiert halt dann der Brownout doch über Pfingsten. So, also und deshalb hat man jetzt gemerkt, dass im Hintergrund viel Arbeit weitergemacht worden ist. Da bin ich schon sehr positiv. Wir kriegen auch mit, dass von den größeren Parteien klare Ansage auch an uns Verbände gekommen ist. Gib uns bitte die Themen, die zu einem Wirtschaftswachstum führen. Und alles, was irgendwie komplexer oder komplizierter ist, schieb nach hinten. Mit der Idee brauchst du gar nicht kommen. Mhm. Ja. Und das finde ich jetzt erstmal ein bisschen schwierig, weil ist jetzt blöd, wenn wir an den langfristigen Themen nicht arbeiten. Mhm. Aber auf der anderen Seite ist das schon auch ein gutes Zeichen.
Das ist ein Pragmatismus.
Genau. Also man guckt sich ganz genau an, welche Entscheidung, die wir ändern wollen, die wir anpassen wollen, führt uns dahin, dass es ein Wirtschaftswachstum gibt. Und ich glaube, das ist wichtig. Auch wenn man sich die EU anguckt, wird sich zeigen, was es bedeutet. Der Green Deal ist jetzt nicht irgendwie gestrichen worden, aber hat man irgendwie Economy First, hat man jetzt irgendwie mehrmals gehört. Mhm. Und dass 25% der behördlichen Bürokratie-Themen abgebaut werden sollen, ist die Frage, ob das funktioniert in so einer EU-Behörde. Aber ich glaube, dass ein Merz oder auch die, mal sehen, welche Parteien es da oben mitmischen, das schon sehr, sehr klar verstanden haben. Ich glaube, das wird ein großer Clash auch. Ja, da wird schon viel passieren, auch viele Entscheidungen getroffen werden, wie man jetzt ja auch schon gemerkt hat, die vielleicht nicht durch den Bundesrat durchgehen oder von der EU irgendwie angezählt werden. Aber ich glaube, dass wir das durchziehen müssen. Es gibt ein paar Themen, die einfach echt wichtig sind. Und da bin ich dann, so traurig wie das alles ist, was die letzten Wochen passiert ist, doch eigentlich ganz positiv.
Ja. Ja, irgendwie hat man ja doch was hinbekommen. Also
genau. Trotz. Und ich sagte gerade eben diesen Paragraph 8, das sind noch andere Themen in diesem Gesetz irgendwie durchgewunken worden. Das muss jetzt noch durch den Bundesrat und es sind noch Fragen offen. Auch zum Beispiel auch ein spannendes Thema, was sie jetzt gemacht haben, dass Batterien, die eingesetzt werden, auch mit Graustuhlen beladen werden dürfen, das heißt also netzdienlich aktiv gemacht werden. Das hätte ich auch nicht gedacht, dass das so durchkommt. Jetzt muss man auch wieder gucken, muss die Bundesnetzagentur noch was zu sagen. Aber im Großen und Ganzen sind da jetzt schon mal 3-4 Entscheidungen getroffen worden, das hätte ich dann doch nicht so erwartet. Und das ist ein gutes Zeichen.
Siehst du in der sozusagen Differenzierung der Strategien Nordamerika versus Europa auch eine Chance? Also ich denke mal, also sozusagen dieses berühmte Drill, Baby Drill, was immer alle sagen, und dann gleichzeitig in Europa, aber vielleicht so Success Stories wie eine Enerpark oder so, wenn wir zeigen, dass wir die Energiewende volkswirtschaftlich klug hinkriegen, ist es nicht auch sagen für Kapital oder für wen, sozusagen letztendlich ein gesunder Wettbewerb sozusagen.
Also sehe ich genauso. Deshalb sagte ich ja gerade, es ist unglaublich viel Geld abgezogen worden aus dem europäischen Markt die letzten Jahre. Wenn man sich anguckt, auch Fonds, börsennotierte Unternehmen, da ist kaum noch, ich sag mal, internationales Geld, ist gar nicht amerikanisches drin. Und ich glaube, die werden alle wieder zurückkommen. Und da gibt es einfach so spannende Unternehmen. Und wie gesagt, ich glaube, dass wir mittlerweile das auch verstanden haben, vielleicht nicht alle Parteien, aber im Großen und Ganzen alle verstanden haben, dass es eben auf der Erzeugerseite Flexibilität geben muss und auf der Abnehmerseite Flexibilität geben muss. Und das nur behind the meter, before the meter, wie auch immer. Mhm. Und wenn die beiden in Balance sind, das kann man relativ einfach erklären, das verstehen die Leute auch, dann kann es gut funktionieren. Und ich glaube, wenn man sich anguckt, welche Firmen aktiv sind dort, und das sind ja auch nicht nur wir, sondern es sind eben auch viele junge Unternehmen, die in diesem Bereich sind, die auch viel größer werden, das wird schon hochspannend. Mhm. Ja. Und das so ein bisschen ganzheitlicher zu sehen, Elektrifizierung der Wirtschaft, gibt's tolle Ideen da draußen. Die Wärmepumpe ist ja nur eins. Also, und wir haben über ein paar Startups gesprochen, die auch behind the meter aktiv sind. Jetzt gibt's ganz starke Themen, wo im Endeffekt kleine Speicher auch behind the meter genutzt werden sollen, zugebaut werden sollen, um diese Spitzen abzufangen und dann eben before the meter den Einkauf zu optimieren. Das sind hochspannende Themen. Also da kommen Welten zusammen, die sonst eigentlich nicht so zusammengekommen wären.
Mhm. Ja. Apropos kleine Speicher und kleine Solaranlagen. Wir haben ja so ein bisschen eine Diskussion gehabt, auch in der Energiezone letzten Herbst, Kleinanlagen versus Großanlagen. Du bist jetzt sozusagen Interessenvertreter der einen. Und wir hatten aber Philipp Schröder auch schon bei uns im Podcast. Und die Frage, die mich ein bisschen umtreibt, ist, wie viel kleine Skala können wir uns, also erstens, wenn jetzt, keine Ahnung, dein Nachbar kommt zu dir oder jemand aus deiner Familie kommt zu dir und fragt dich, soll ich mir eine Solaranlage aufs Dach schneiden, ja oder nein? Oder soll ich mir einen kleinen Speicher zu Hause installieren, ja oder nein? Also früher war für mich sozusagen Solar-PV zu Hause immer ja. Jetzt würde ich schon manchmal sagen, ja, also musst du dir schon gut überlegen oder musst du selber unbedingt wollen, weil wir kommen jetzt in einen Großhandel rein, wo so viele Enerparks und so viele andere Großanlagen günstig Strom zur Verfügung stellen, dass der kompetitiv wird, also auch mit Verteilen, Netzgebühren und allem drum und dran eingerechnet. Speicher sehe ich immer mehr die Chance, also auch kleine Speicher zu Hause im Keller oder so. Wie blickst du da drauf? Also ihr seid ja im Zweifel deutlich viel günstiger für eine Volkswirtschaft wie Deutschland.
Also bei uns ist natürlich alles geht ja immer auf LCOE zurück, Leverage Cost of Electricity, wobei wir natürlich das auch betriebswirtschaftlich betrachten müssen. Und da bin ich schon der Meinung, dass gerade eine Privatanlage, die gut ausgelegt ist, den Eigenverbrauch abdeckt, dass das auch ganz klar netzdienlich sein kann. Das glaube ich schon. Die Frage ist halt nur, gut, Thema Smart Meter Rollout habt ihr auch schon ein paar Mal gehabt, da sind wir halt nicht die schnellsten oder ich glaube die schlechtesten, so würde ich es mal so sagen.
Kann man sagen. Ne?
Aber da sieht man ja schon auch, dass die NPALs und die 1,5 da draußen schon auch coole Ideen haben. Ja? Also ob die sind ja auch offiziell Messstellenbetreiber und so weiter. Also ich glaube, da gibt's auch noch viele coole Ideen. Ich glaube, ich würde es weiterhin jedem raten. Und auch weiterhin die Elektrifizierung der Wirtschaft vorantreiben und unterstützen. Mhm. Das muss gar nicht im großen Stil nur sein. Das fängt mit Elektroautos an oder auch, dass man zu Hause mit Wärmepumpen was macht oder auch noch einen Schritt weiter geht. Ich glaube, dass das absolut sinnvoll ist. Die Steuerung nachher, das ist sicherlich nochmal eine Herausforderung, aber da gibt's auch genügend Softwarefirmen draußen, die das auch schon übernehmen könnten.
Ja.
Ich glaube, dass das Thema Mittelstand, also CNI, dass das ich glaube, sehr stark in diesem Jahr kommen wird, ja, und auch noch weiter kommen wird, als wir denken. Erstmal ist das Thema Strompreise angekommen beim Mittelstand, ja, und da seid ihr aktiv, da ist Eco2Grow mit Bündelung von PPAs und so weiter aktiv. Und automatisch beschäftigt man sich damit. Es ist nicht nur einfach der Strompreis, sondern ein bisschen holistischer zu sehen. Okay. Und dann fängt man weiter an, sich nicht nur über Batteriegedanken zu machen, sondern über die Ladesäule. Und über das Logistikcenter und wie wird's gekühlt und Energiespeicher muss nicht nur immer die Kühlung sein, sondern kann auch ein Kompressor sein oder wie wir auch schon mal bei euch gehört haben, auch das Produkt an sich. Mhm. Also der Schraubenhersteller, der eine Schraube herstellt ohne Menschen, sag ich mal so, der stellt seine Schraubenproduktionsmaschine, nenn ich sie mal so, einfach so an, wie das gerade in den Strombedarf reinpasst und wie der Strompreis ist. Und auf einmal speichere ich Energie in Wert von Produkten. Und ich glaube, da sind wir noch in dieser Diskussion sind wir noch gar nicht richtig angekommen. Und das wird spannend. Da freue ich mich auch drauf. Es wird nicht unser Thema sein. Auch da muss man schon sagen, auf Dächer gehen ist nicht einfach. Alles, was mit Sicherheit zu tun ist, mit Statik. Wer schon mal eine größere PV-Anlage mit Speicher auf einem Logistikcenter gebaut hat, wo 24 Stunden LKW rein rausfahren, der kann nicht mal eben die Hälfte des Parkplatzes sperren und sagen, ich habe hier mal meine Leute und baue jetzt mal. Ja. Sondern das funktioniert nicht so einfach. Das ist für uns einfacher. Wir gehen auf eine Fläche und das ist es.
Ja. Ja.
Also zurückzukommen, ich glaube, die drei Segmente, an denen wir alle irgendwie tätig sind, die haben alle ihre Daseinsberechtigung. Weiß nicht genau, es gibt, glaube ich, irgendein Limit auch bei den Residential-Anlagen. Okay. Irgendwann sind die halt voll. Aber ich glaube, dass dieses Thema C&I ganz, ganz spannend wird.
Also die Zahlen, die ich gehört habe, sind irgendwie so 17 Millionen Einfamilienhäuser in Deutschland. Mhm. Und davon haben wir irgendwie oft bei 1 Million oder 2 Millionen oder so, also sozusagen signifikant, also so einen kleinen, unrelevanten Teil bisher, Solar-PV-Installationen. Und ich gehe voll mit, wenn man sowieso das Dach erneuert oder irgendwie Neubau oder so, dann soll man immer mitdenken. Aber ich würde sozusagen, wenn ich stark begrenzte Mittel hätte, und so schaue ich jetzt mal gerade auf die deutsche Förderlandschaft, dann würde ich halt schon irgendwie eine Technologie nehmen, die ähnlichen Nutzen hat, aber viel geringere Kosten. Deswegen, also ich würde sozusagen auf Enerpark setzen.
Absolut. Wobei wir auch sagen müssen, es hat ja nichts mit Förderung bei uns zu tun.
Nee, genau. Es hat
Nutzen das EEG. Und es wäre auch Mist, wenn das EEG aus welchen Gründen auch immer abgeschafft werden sollte, was ich nicht glaube. Aber das ist ja auch schon mal wichtig. Und ich glaube, dass auch das Thema Förderung aus meiner Sicht sowieso überbewertet wird.
Ja.
Ich bin der Meinung, in den Mittelstandsbereichen, Residential und auch bei uns, natürlich genießen wir diesen privilegierten Zugang und so weiter. Mhm. Und das EEG ist super und hat seine Daseinsberechtigung und wir hoffen, dass alles so bleibt. Aber es hat weniger mit Geld zu tun als mit der Infrastruktur, die dahinter steht. Ja? Und wenn man sich wirklich die Mittelstandsanlagen anguckt, behind the meter, da sind so viele Möglichkeiten.
Nee, da gehe ich auf jeden Fall total mit. Ihr wart damals stark in Deutschland, Spanien und Frankreich aktiv. Mhm. Sind irgendwelche neuen Märkte hinzugekommen oder guckst du da?
Also eher weniger. Ja. Portugal, habe ich ja eben gesagt, haben wir gemerkt, dass die Elektrifizierung der Wirtschaft langsamer geht als der Zubau der PV oder der Erneuerbaren. Das hätte man sich vor 20 Jahren oder vor 10 überhaupt nie vorstellen können, dass sowas mal passiert, dass ein Land voll ist, sage ich jetzt mal so. Mhm. Gut, Portugal, kleines Land, 5 Millionen, glaube ich, Einwohner, Wirtschaft jetzt nicht irgendwie ganz, ganz hoch. Aber trotzdem haben wir uns da zum Beispiel zurückgezogen. Ja, wir stellen natürlich auch weiterhin fest, dass es in einigen Ländern politisch gewollt ist, sehr gewollt ist, und in anderen nicht. Mhm. Jetzt mal Holland ist gerade ein riesiges Thema, auch mit der rechten Regierung, dass einfach auf allen Seiten torpediert wird. Mhm. Ja. Trotzdem wird aber weiter zugebaut und trotzdem werden gerade im Residential und in diesem C&I gut gebaut. Großanlagen haben es gerade sehr schwer. Das heißt also, wir konzentrieren uns weiter auf Deutschland, Spanien, Frankreich. Das ist so unser Markt. Wir haben ja Indien noch und Australien, aber gar nicht zu vergleichen mit dem, was hier in Deutschland passiert.
Mhm. Hast du auch einen Blick auf Indien? Weil ich bin ein Indien-Fan. Ich war da relativ oft in den letzten Jahren und ich war das letzte Mal, auch vor einem Jahr, glaube ich, war ich in Indien und habe da mit dem in der deutschen Botschaft da mit dem BMZ-Verantwortlichen für erneuerbaren Förderung und so weiter auch gesprochen. Der war auch im Podcast. Schöne Grüße an Udo, gehen raus. Uwe, sorry. Wie hat sich das entwickelt, euer Indien-Geschäft?
Ja,
weil da
sehr,
ist
sehr
immer noch viel Kohle zu Bau, leider, wenn man so guckt. Aber
es passiert unglaublich krass.
Ja.
Ne? Und das Interessante ist, dass das Thema Großkraftwerke gerade richtig Fahrt aufnimmt. Mhm. Also wir sind sehr stark in dem C&I-Markt. Also unsere Kunden sind so alle europäischen Produzenten, die in Indien irgendein Footprint haben. Also ob das jetzt Saint-Gobain ist oder Skoda oder wen auch immer. Das sind eigentlich, und da gehen wir auf die Dächer rauf oder auch neben dem Grundstück von der Fabrik, die Solaranlage gebaut wird. Die Flächen oder die Anlagen werden immer größer in diesem mittleren Segment, so 500 Kilowatt Durchschnitt bis 2, 3, 4 Megawatt. Das ist super. Aber die Freiflächenanlagen, die Open Access Projekte heißen die sind extrem super. Und zwar weniger von der Regierung unterstützt, sondern mehr von den Offtakern. Mhm. Also unsere Offtaker sind Microsoft, AWS, wie auch immer. Also alle, die irgendwie Datencenter betreiben oder große Fabriken haben, wollen einfach grünen Strom haben, weil er auch natürlich billiger ist. Drüben ist er wirklich günstiger, ganz klar. Und da gibt es eben gute Möglichkeiten in einigen Bundesstaaten, wo man eben auch diese sogenannten Wheeling Charges, also einfach reduziert hat. Und gerade in den Bereichen Maharashtra, aber auch Tamil Nadu, Karnataka, das sind eigentlich so die Ecken, wo richtig die Musik abgeht. Und das Schöne ist, dass dort alle behördlichen Themen und auch Baugenehmigungsthemen und relativ einfach sind. Das ist echt ganz cool. Also wir haben dort in den letzten Monaten so zugebaut und haben für dieses Jahr richtig große Pläne.
Got it. So, wir kommen schon fast wieder zum Ende. Vielleicht noch ein, zwei Fragen zum so Zukunftsausblick und Vision. Wir machen ja jetzt eine Tradition raus, habe ich jetzt verstanden, oder? Wir machen jetzt mindestens einmal im Jahr eine Folge. Du jetzt auf die nächsten 12 Monate guckst, was erwartest du so? Ich meine, wir haben irgendwie politisch irgendwie eine Bundestagswahl vor der Brust. Aber sonst, was sind so, worauf freust du dich? Was sind so Entwicklungen, die du glaubst, kommen werden?
Also erstmal glaube ich, dass das Thema Akzeptanz weiterhin relativ klar ist. Und jetzt vielleicht natürlich nicht irgendwie in Gegenden, wo man irgendwie der Meinung ist, man braucht keine Solaranlagen und keine Windanlagen. Aber was wir an diesem Energiegipfel am Handelsblatt gemerkt haben, ich bin da total positiv rausgegangen. Mhm. Ja. Also jeder Verteilnetzbetreiber, jeder große Stromabnehmer war ja im Endeffekt dort. Mhm. Und da ist eine große Akzeptanz, das ist das Gute. Ich glaube auch, das merken wir, sagte ich eben schon, dass also die Arbeit nicht stehen bleibt auf der politischen Seite. Mhm. Wer auch immer mit wem jetzt koaliert, weiß, dass das ein Teil der neuen Infrastruktur sein wird. Also ich glaube auch, dass wir nächstes Jahr wieder unsere im PV-Bereich 16, 17, vielleicht 20 Gigawatt dazu bauen werden. Super bullish bei Speichern. Mhm. Ja. Dass jede bullish ist aber auch irgendwann bearish, wie das so schön heißt.
Wann kommt der
Downturn? Ja, das ist eben die Frage. Also dadurch, dass eben, wenn weiter zugebaut wird, wird natürlich auch weiter Speicher gebraucht. Also es gibt, glaube ich, eine coole Studie, Aurora, die gesagt haben, dieses Thema negative Stunden ist in 2-3 Jahren vorbei. Mhm. Negative Preise. Mhm. Das nehme ich natürlich immer gerne. Daran glaube ich nicht so richtig ganz, weil weiter zugebaut wird.
Klar.
Ja. Aber.
Kann man ja eigentlich relativ gut nebeneinander setzen, oder? Genau. Sozusagen, wie viel wird von beiden zugebaut und dann gucken.
Genau. Und wenn man sich anguckt, dass da, ich weiß nicht, wie viel 100 Gigawattstunden irgendwie angefragt worden sind, ich meine, diese Anfragen.
Auch ein Problem, das
so. Auch ein Riesenproblem. So, alle werden überschwemmt. Es kostet bei uns nichts, die Anfrage zu stellen. Kannst jetzt nicht sagen, um Einseiter machen, aber fast. Das heißt aber, wenn nur 5 oder 10% davon gebaut wird, dann ist das ein Megaschritt. Und das sehe ich schon. Ja, also dieses Jahr, keine Ahnung, 20 GWh oder noch mehr, glaube ich ohne weiteres, dass die zugebaut werden. Und zwar aus einem auch einfachen Grund. A, diese ganze Finanzierung, die ganzen Banken sind scharf drauf, das zu finanzieren. Mhm. Ja. Und allein das war eigentlich immer so unser Bottleneck, weil ein Projekt ist immer nur ein Projekt, wenn du eine Bank hast, die es finanziert, ist ja auch mein Satz.
Aber wie kommt es? Weil die es vorher nicht so richtig verstanden hatten oder weil die den Case jetzt deutlich
sehen? Der Case ist einfacher. Also gerade auf bestehenden Parks, diese Retrofit, diese Nachrüstung, da ist ein Park, der läuft 10 Jahre, der hat einen Cashflow, den kannst du ausrechnen, der hat vielleicht auch noch irgendwie Reserves gebildet, also Rücklagen. Ja. Und eine Bank sagt, okay, wir haben jetzt 10 Jahre Zinsbindung. Ja, komm, Jungs, lass uns doch die Batterie dazu bauen, dann machen wir den ganzen Park neu. Mhm. Also das merken wir schon und es ist ein besseres Verständnis. Also wir reden ja viel mit den Banken, die haben Lust dazu. Die sehen das auch als echte, gute, zusätzliche Möglichkeit zu finanzieren. Wird sich zeigen, Behörde, Digitalisierung, Netzanschlüsse und so weiter. Das wird weiter ein heißes Thema sein, aber ich bin da noch bullish für die nächsten Jahre.
Ich gehe noch mal ganz kurz in dieses Bankenthema rein. Glaubst du, das ist auch relevant für einen Podcast? Sollten wir mal eine Folge machen mit einer Bank? Ja. Hast du da, weiß nicht, ob du jetzt hier on air was sagen willst, welche Banken es da so relevant
sind? Also die relevanten Banken, wir sprechen ja mit allen relevanten Mittelstandsbanken, nennen wir sie ruhig, oder auch die zu den Bundesländern gehören.
Ja.
Da kann ich euch gerne was machen. Wir machen jetzt gerade so die internen Gespräche, weil es gibt ja auch die Regelung von der EU, die sogenannte Clawback-Regel, dass ab 1.1.27 das EEG angepasst werden muss. So, und wir sagen immer, Leute, bitte denkt dran, nehmt die Banken mit rein, weil wenn wir es nicht finanzieren kriegen, dann kannst du so viele Regelungen machen, dann wird nicht gebaut. Natürlich baut auch ein großer Energieversorger ohne Banken, nur auf Eigenkapital. Aber die Masse, die nutzt die Banken. Also deshalb würde ich sofort machen, können wir danach gleich mit den relevanten Leuten reden. Und die Banken haben Lust, auch darüber zu sprechen.
Okay. Ja, aber jetzt bin ich dir gerade so ein bisschen ins Wort gefallen. Siehst du sonst noch irgendwelche sozusagen Entwicklungen für die nächsten 10-12 Monate, die du relevant findest? Worauf du dich freust?
Nee, ich glaube, das sind sie. Also übergeordnet neue Ideen von jungen Unternehmen auf der Erzeugerseite sowie auf der Abnehmerseite. Mhm. Ich glaube, auf der Abnehmer gibt es noch ganz viel.
Mhm.
Alles, was mit Speichern ist und auch die dazugehörige Infrastruktur. Man mhm. muss ganz klar sagen, ein Speicher aufzubauen ist nicht Plug and Play. Ja, das fängt schon mit Themen bei der Feuerwehr an oder mit Kühlung oder Netzanschlüsse. Da braucht man schon auch neue EPC-Firmen, die sich darauf spezialisieren, wie wir machen es selber und bauen das Team auf, aber die Leute liegen nicht auf der Straße.
Mhm.
Ja, also da glaube ich auch nochmal, dass es sehr spannend wird. Wir müssen sehen, dass wir diese Bottlenecks wegkriegen. Ja.
Mhm.
Und die werden wir überall sehen, aber dafür glaube ich einfach an junge Unternehmen wie dich, die einfach auch schnell und dynamisch nach Lösungen suchen und die auch umsetzen.
Ja, ich gebe mein Bestes. Kannst du auch. Super. Wo können sich Interessierte über Jobs und Kooperationen mit Enerpark informieren, außer bei uns im Podcast, wenn sie unseren Podcast hören?
Also immer einfach schauen. Die Homepage ist natürlich up to date. Wir sind bei StepStone, wir sind bei allen relevanten Plattformen. Wir arbeiten natürlich auch mit Headhuntern zusammen. Also da auch einfach gerne schauen. Wir haben immer offene Stellen und jeder, der das Wort Batterie richtig buchstabieren kann, der hat schon mal eine sehr gute Chance, mit mir das Gespräch zu führen.
Cool, dann geben wir so weiter. Gibt es sonst noch irgendwas, was du unseren Zuhörern mitgeben möchtest?
Nö. Oder? Also ich freue mich jetzt auf das Jahr 25. Wir haben im Endeffekt durch den Fall der Ampel auch Zeit gewonnen. So, ich sehe es positiv. Wir hoffen mal, dass die Wahl jetzt vernünftig über die Bühne geht und dass man auch schnell Lösung findet und auch eine Koalition entsteht. Wer es dann ist, werden wir sehen.
Toi, toi, toi. Danke für die Einladung, Stefan.
Fürs Gespräch. Danke.
So, das war's für heute aus der Energiezone. Wenn ihr jetzt schlauer seid als vorher, dann haben wir unsere Mission erfüllt. Falls nicht, dann hört doch einfach nochmal rein oder schreibt uns eure Fragen. Was ich jetzt persönlich mitgenommen habe, Modulpreise stabilisieren sich leicht. Nicht mehr so starker Rückgang in den vergangenen Jahren, aber ja, China bleibt Taktgeber. Netzausbau bleibt der große Bottleneck, aber neue Regelungen könnten helfen. Also Stefan ist da optimistisch und ja, Speicher das große Ding, vor allem in Kombination mit PV-Anlagen. Ja, jetzt seid ihr dran. Was haltet ihr von der Entwicklung? Wo seht ihr die größten Chancen? Schreibt uns wie immer an team@energiezone.com oder einfach in meine LinkedIn-DMs reinsliden. Übrigens, es rüttelt sich auch so langsam fest, dass wir wieder am Rande der OMR ein Energiefrühstück veranstalten werden mit den Leuten von Ressourcenmangel. Da letztens coole Gespräche mit Benjamin Minak geführt von Ressourcenmangel. Und genau, wenn ihr dafür vorgemerkt werden wollt, dann gerne einfach schon mal eintragen unter web.onu.energy/newsletter oder ich glaube die www.energiefrühstück-mit-2-ü.de müsste auch noch live sein. Da könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal eintragen. Genau, und wenn ihr, falls ihr ein B2B-Unternehmen seid oder kennt und euren oder deren Energieeinkauf smarter und günstiger machen wollt, dann sind wir bei ONU Energy, eure Sparring-Partner. Bis zur nächsten Folge. Bleibt geladen und bleibt dran. Ciao, ciao.